Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
Wenn Paare Hilfe brauchen, um ein Kind zu bekommen, kommt über kurz oder lang der Begriff Genetik ins Spiel. Die Eltern werden untersucht und unter bestimmten Voraussetzungen auch die Embryonen. Über die genetische Diagnostik in der Kinderwunschbehandlung spreche ich heute mit Dr. Matthias Blöchle. Er ist Mitinhaber des Kinderwunschzentrums an der Gedächtniskirche in Berlin. Herr Dr. Blöchle, vielleicht erstmal einmal zum Einstieg allgemein erklärt. Welche Rolle spielt denn die Genetik, wenn es darum geht, ein Kind zu bekommen?
Dass die Genetik ordnungsgemäß sozusagen von den Eltern auf die Kinder übergeht, ist eine essentielle Voraussetzung für die Geburt eines gesunden Kindes. Wenn die Eltern, sei es Mutter, sei es Vater, sei es beide, eine gestörte Genetik an den Embryo übergeben und übertragen, dann kann daraus kein gesundes Kind erwachsen. Deswegen ist die Funktion der Weitergabe der Gene essentiell und ohne diese ist eine gesunde Fortpflanzung nicht denkbar.
Welche genetischen Untersuchungen setzen Sie denn bei Eltern an, wenn ein Kinderwunsch unerfüllt bleibt?
Das hängt immer stark von den individuellen Faktoren der Eltern ab. Bei wiederholten Fehlgeburten wird man ein sogenanntes Karyogramm der Eltern erstellen, also von Mann und der Frau. Dabei werden alle Chromosomen der beiden Partner jeweils dargestellt und ausgezählt, um zu schauen, ob die Chromosomen in der richtigen Struktur vorhanden sind. Dass ein Chromosom fehlt oder eins zu viel ist, wird bei einem äußerlich gesunden Individuum nicht vorkommen, aber es kann sein, dass es sogenannte Strukturanomalien gibt, sodass das Chromosommaterial nicht optimal verteilt ist und das macht dann Schwierigkeiten bei der Weitergabe an die nächste Generation. Das wäre zum Beispiel für Paare mit wiederholten Fehlgeburten eine Untersuchung. Auch bei Männern mit sehr stark eingeschränkten Samenbefunden wird empfohlen, ein Karyogramm zu erstellen, also so eine Chromosomanalyse, weil stark eingeschränkte Samenbefunde nicht selten mit Störungen der Chromosomstruktur einhergehen. Andererseits, wenn zum Beispiel in der Familie bestimmte Erbkrankheiten bekannt sind, zum Beispiel ein Marfan-Syndrom, eine Chorea-Huntington-Erkrankung oder auch eine Thalassämie, also Blutbildungsstörungen, genetisch bedingte Augenkrebserkrankungen und so weiter, dann kann man gezielt nach diesen Erkrankungen in den Embryonen von diesen Patienten suchen. Die betroffenen Embryonen werden dann nicht in die Gebärmutter übertragen, sondern es werden nur gesunde Embryonen übertragen. So differenziert sich das etwas je nach Patientenkonstellation, welche genetischen Untersuchungen schon bei den Patienten, die Kinderwunsch hegen, eingeleitet werden.
Wenn Sie tatsächlich feststellen, es liegen hier strukturelle Veränderungen vor, wie können Sie denn darauf reagieren?
Das Problem der strukturellen Störung liegt darin, dass es zu einer geregelten und zu einer ungeregelten Weitergabe der Chromosomen kommen kann. Die regelrechte Weitergabe der Chromosomen ist relativ selten im Vergleich zu der unregelmäßigen Weitergabe von Chromosomen. Das kann man aber an einem Embryo untersuchen, bevor er in die Gebärmutter eingesetzt wird, ob er sozusagen einen gestörten Erbgut bekommen hat oder ob er ein regelrechtes Erbgut bekommen hat. Wenn er ein regelrechtes Erbgut bekommen hat, dann wird dieser Embryo ausgewählt für den Transfer und kann ein gesundes Kind hervorbringen. Die Embryonen mit einem nicht regelrechten Erbgut werden dann sozusagen verworfen.
Das heißt also, selbst wenn eine genetische Abweichung vorliegt bei den Eltern, führen sie zunächst eine Kinderwunschtherapie durch.
Ja, in Verbindung mit einer Präimplantationsdiagnostik, also das, was wir jetzt gerade besprechen mit dieser Strukturanomalie, ist in der Regel eine Translokation, so ist der Fachbegriff dafür. Und diese Translokationen kann man also nachweisen und kann auch die unregelmäßige oder nicht regelgerechte Weitergabe von Translokationen im Embryo nachweisen und kann das auch untersuchen. Man würde also eine künstliche Befruchtung machen, also eine IVF-Behandlung, wo man die Eizellen aus dem Körper herausnimmt, außerhalb befruchtet, man bebrütet dann die Embryonen über 5, 6 Tage und führt sie dann der Untersuchung zu. Wie gesagt, wenn der Embryo gesund ist, qualifiziert er sich für den Transfer. Wenn er nicht gesund ist, dann kann er nicht übertragen werden.
Das Stichwort Präimplantationsdiagnostik ist ja eben schon gefallen. Dafür gibt es ja sehr strenge Auflagen bei uns in Deutschland. In welchen Fällen dürfen Sie denn diesen Schritt überhaupt gehen?
Also bei allen Paaren, wo eine ernsthafte medizinische Indikation, also ein ernsthafter medizinischer Grund vorliegt, wird das geregelt und genehmigt durch eine Ethikkommission. Ein bisschen bürokratisch, aber es funktioniert sozusagen für die Paare gut. Sie kriegen die Genehmigung. Also zum Beispiel in Fällen von Translokation oder auch von schwerwiegenden Erbkrankheiten, was wir vorhin schon sagten, wie Thalassämie oder Huntington-Chorea oder spinale Muskelatrophie und viele, viele andere mehr. Das muss halt bei der Ethikkommission genehmigt werden. Aber wenn eine genetische Störung vorliegt und eine ernsthafte Erkrankung vererbt wird, wird das, sagen wir mal, in aller Regel genehmigt und dann kann es in Deutschland auch durchgeführt werden.
Und gibt es dafür bestimmte Zeitfenster, wann Sie die Embryonen untersuchen dürfen?
Wenn es genehmigt ist, dann werden die Embryonen innerhalb der Tage 5, 6, 7 nach der Befruchtung untersucht. Das ist sozusagen das Zeitfenster, wann die Embryonen sich so weit entwickelt haben, dass man sie überhaupt untersuchen kann.
Was ist mit weiteren Merkmalen, also zum Beispiel dem Geschlecht des Kindes? Können Sie das bereits erkennen und würde es den Eltern mitgeteilt?
Man kann das theoretisch machen, also man kann eigentlich das Geschlecht gut untersuchen, weil es ist natürlich auch chromosomal festgelegt. Ein weiblicher Embryo hat zwei X-Chromosomen, ein männlicher Embryo hat ein X- und ein Y-Chromosom. In der Regel wird es den Eltern nicht mitgeteilt. Es gibt allerdings Erkrankungen, genannt X-chromosomal vererbt. Das heißt, sie werden nur durch das X-Chromosom vererbt. Und da eine Frau zwei X-Chromosomen hat, kann sie ein gesundes und ein krankes X-Chromosom haben und bleibt gesund. Da ein Mann sozusagen nur ein X-Chromosom hat und ein Y-Chromosom, kann er entweder das krank machende X-Chromosom oder das gesunde X-Chromosom der Mutter erben. Und da kann man dann auch bezogen auf die Geschlechtsdiagnostik eine Diagnostik machen, dass man sagt, okay, ein weiblicher Embryo kann ja nicht erkranken. Er kann höchstens Überträger sein für eine Krankheit, aber niemals selber erkranken. Also können wir auch danach aussuchen, ob es ein weiblicher Embryo ist und können dann nur weibliche Embryonen einsetzen. Das wäre auch eine Möglichkeit, ja.
Mal abgesehen von der medizinischen Entscheidung, können
Ja.
Eltern denn den Wunsch äußern, ein Mädchen oder einen Jungen zu bekommen?
Also den Wunsch kann man natürlich immer äußern, man kann aber jetzt nicht zum Arzt gehen und sagen, so setzen Sie mir jetzt bitte nur männliche oder weibliche Embryonen ein. Da gibt es schon gewisse Schranken, was die Präimplantationsdiagnostik angeht. Es gibt auch eine Technik, die nennt sich non-invasive Diagnostik. Da wird praktisch die Diagnostik aus dem Überstand der Kulturschale genommen. Also der Embryo wird halt in einer Nährflüssigkeit gehalten. Und dann wird diese Nährflüssigkeit untersucht, nachdem der Embryo entnommen worden ist. Und daraus kann man auch eine Diagnostik machen, die ist allerdings nicht ganz so zuverlässig wie eine Diagnostik, wo man Zellen entnimmt.
Es gibt ja zum Teil sehr heftige Kritik an der genetischen Diagnostik in der Kinderwunschbehandlung. Da fallen Begriffe wie Selektion und Gottspielen. Wie stehen Sie zu solchen Vorwürfen? Sind Sie damit konfrontiert?
Also das hat früher sehr häufig gegeben, diese Kritik. Das ist jetzt mittlerweile etwas abgeflacht. Das Problem ist ja, wenn man eine Diagnostik macht, kann man die zu verschiedenen Zeiten machen. Ich kann eine Diagnostik am geborenen Kind machen, wenn es auffällig ist oder womöglich, wenn es nach der Geburt schwer krank ist und verstirbt. Ich kann bei Kenntnis von bestimmten Störungen die Diagnostik auch in der Schwangerschaft machen. Und wenn das Kind betroffen ist, wird in der Regel ein Schwangerschaftsabbruch gemacht. Oder ich kann es halt schon vor Eintritt der Schwangerschaft machen, was dann dazu führt, dass gar keine Schwangerschaft mit einem kranken Kind eintritt. Und das ist natürlich auch wiederum für die Frau viel schonender. Zum einen psychisch viel schonender, aber auf der anderen Seite natürlich auch körperlich viel schonender, denn auch Schwangerschaftsabbrüche können negative Folgen hinterlassen an der Gebärmutter und zu Einnistungsstörungen in der Zukunft führen oder auch zu Problemen, die Schwangerschaft auszutragen. Insofern ist das nur eine Verschiebung des Zeitpunkts, wann die Diagnostik erfolgt, und es erspart den Frauen viel Leid und Kummer und auch körperlichen Schaden. Und ich würde es nicht sozusagen unter der Rubrik Gott spielen einsortieren. Das ist Medizin, die danach trachtet, Menschen Leid zu ersparen, die Folgen von Krankheiten zu vermeiden. Das ist Medizin und nicht Gott spielen.
Ist denn das Thema Genetik in der Kinderwunschbehandlung rechtlich aktuell in Bewegung oder herrscht da gerade Stillstand?
Ja, momentan herrscht eher Stillstand. Es war ja der Entwurf im Koalitionsvertrag, dass man sozusagen die genetische Diagnostik im Rahmen der Kinderwunschbehandlung auch finanziell unterstützen wollte. Das hat sich jetzt wieder erledigt. Also ist das Problem, dass die Patientenpaare diese nicht billige Technik der genetischen Diagnostik aus der eigenen Tasche bezahlen müssen und keine Unterstützung dafür von der Krankenkasse bekommen. Ja, und das ist natürlich ein Problem, aber ansonsten ist momentan keine Bewegung erkennbar.
Was wären denn aus Ihrer Sicht gesetzliche Änderungen hinsichtlich der genetischen Diagnostik, die sinnvoll wären?
Ja, zum einen ist es natürlich schon sinnvoll zu sagen, wir unterstützen die genetische Diagnostik vor Eintritt einer Schwangerschaft, weil wir bezahlen das umgekehrt, wenn eine Schwangerschaft eingetreten ist. Bezahlt die Krankenkasse die ganze genetische Diagnostik inklusive Schwangerschaftsabbruch? In meinen Augen ein gewisser Widerspruch. Ja, man könnte im Prinzip schon präventiv das bezahlen, dass diese ganzen anderen Folgeschäden gar nicht auftreten. Und ich meine, man könnte natürlich schon auch hergehen und sagen, bei bestimmten Diagnosen, wie zum Beispiel diesen Translokationen, braucht man gar nicht mehr dieses Verfahren anzuschieben. Antrag bei der Ethikkommission, es wird sowieso immer genehmigt. Da würde meines Erachtens auch eine Anzeigepflicht beim Paul-Ehrlich-Institut oder beim Robert-Koch-Institut ausreichen, dass man sagt, okay, ich zeige an, ich habe jetzt bei Frau Müller und Herrn Müller eine PID durchgeführt wegen einer Translokation. Das war's dann. Das wäre sicher hilfreich, wenn da eine Erleichterung wäre, aber das ist jetzt nicht absehbar.
Vielen Dank, Herr Dr. Blöchler, für die Informationen.
Sehr gerne.
Das war der Primo Medico Fachärzte-Talk mit Susanne Amrein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Medizin für die Ohren.